Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man kann mit Holz genau das gleiche machen wie im Massivbau.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Herzlich willkommen beim Lehmann Hüber Talk. Heute mit einer besonderen Folge, denn große Ereignisse und schöne Ereignisse werfen manchmal ihre Schatten voraus oder einen Architekten. Lieber Arnold Zankel, herzlich willkommen heute beim Lehmann Hüber Talks. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, freut mich.
Und Sebastian ist natürlich auch dabei, darf natürlich auch nicht fehlen. Servus Sebastian.
Ich lerne heute auch wieder was dazu.
Genau, und heute haben wir ein schönes Thema und wollen also damit eigentlich gleich mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich es geht um die Holzbauweise von Häusern. Es geht um Chancen, Mythen und natürlich die Praxis. Und da ist natürlich total cool, dass der Arnold Zankel heute als Architekt uns zur Verfügung stellt und Spezialist für dieses Thema. Und gleichzeitig, Sebastian, dürfen wir oder können wir heute auch offiziell ankündigen, dass wir ein sehr, sehr schönes Einfamilienhaus verkaufen werden, das der Arnold baut im Moment noch und das in Kürze in den Verkauf kommt. So, genug von mir. Sebastian, wir haben einen Plan für heute. Wir wollen heute aufklären und der Arnold hilft mit, dass er mit seinem ganzen Fachwissen das Thema Holzbauweise mal euch als Hörer näher bringt. Denn auch wir wissen, Sebastian, und das erleben wir auch täglich oder ganz oft, es gibt sehr, sehr viel Halbwissen zum Thema Holzbauweise da draußen. Und vielleicht hilft die Folge heute auch, ein bisschen aufzuklären.
Dann würde ich sagen, geben wir dem Arnold doch erstmal das Wort, dass er sich selber vorstellt, ein bisschen erzählt, wie viel Erfahrung er schon mit dem Thema Holzbauweise hat, was er schon für Projekte realisiert hat, wer er ist, woher er kommt und ja, auch von mir herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, also mein Name ist Arnold Zankel, bin Architekt, jetzt schon fast seit 30 Jahren und bin ja eigentlich die ganze Zeit baugewerblich tätig, das heißt, ich plane und baue es selber, das heißt nicht nur rein in der Planung und habe früher so die schicken Dachgeschosse ausgebaut in München, Penthäuser, natürlich auch in Holz. Und dann irgendwann bin ich umgeschwenkt auf die einfachere Art und Weise zu bauen, und zwar auf der grünen Wiese. Und das mache ich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und da hat sich einfach bei mir sehr schnell etabliert, dass ich ausschließlich in Holz bauen möchte. Das hat viele gute Gründe, über die wir heute wahrscheinlich eingehen werden. Ja, ansonsten habe ich meine Leute beschäftigt, schon seit vielen, vielen Jahren. Habe meinen Stamm an Fremdfirmen, die wir natürlich auch brauchen, da kann ich alles alleine machen. Wichtig zu sagen ist vielleicht auch noch, ich bin jeden Tag auf der Baustelle und zwar die ganze Zeit. Ja. Ich habe niemals mehrere Baustellen gleichzeitig, das wollte ich nie. Manchmal gab es Überschneidungen, da habe ich gemerkt, das ist schwierig. Außerdem muss ich sagen, mir macht das Bauen einfach wahnsinnig Spaß. Ja, also ich plane auch sehr gerne, ich bin in allererster Linie Architekt und Planer, aber ich muss sagen, also wenn ich auf der Baustelle bin, dann geht es mir eigentlich recht gut. Bin gerne mit meinen Jungs zusammen und sehe den Fortschritt, mache auch selber mit. Und deswegen mache ich nicht sehr viele Objekte, ich mache sie gezielt und ausgewählt. Und wenn ich dann eins habe, dann bin ich aber auch mit allem dabei, was ich habe.
Viel Herzblut und ich finde, Sebastian, und danke Arnold für die Vorstellung, wir kennen uns ja schon etwas länger, also über 10 Jahre sogar, und haben auch von dir schon Objekte kennenlernen dürfen. Deine Art und Weise, vor allem das, was dann daraus entsteht, ist wirklich, wirklich unik, möchte ich fast sagen. Und wir sind auch begeistert darüber, wie das auch bei den Kunden ankommt. Und wir freuen uns natürlich sehr auf das, was kommen wird. Mehr dazu dann noch später. Wir behalten uns das noch ein bisschen vor. Und schön, dass du hier bist und dass du dich dem Podcast bei uns stellst. Klasse. nervös sein. Nervös ist jeder, der das erste Mal zu uns kommt, Sebastian. Wir freuen uns richtig auf diese Folge, weil es natürlich schön passt und hoffen, dass wir gute Zeit haben gemeinsam.
Steigen wir mal ins Thema ein. Holzbauweise ist ja nicht gleich Holzbauweise. Also es gibt ja alles von Holzständerbauweise, Holzrahmenbau, Massivholzbau und was auch immer mir die KI hier so ausgespuckt hat. Klär uns doch mal ein bisschen auf, inwiefern das Thema Holzbauweise sich voneinander unterscheiden kann, was es da gibt und für welche Art du dich am Ende entschieden hast.
Ja, es gibt tatsächlich verschiedene Arten. Den meisten ist wahrscheinlich, wenn sie Holzbau hören, fällt ihnen wahrscheinlich ein, der Holzrahmenbau, der vor allen Dingen in Nordamerika sehr weit verbreitet ist. Das ist auch eine bewährte Bauweise, die es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Es ist schnell, es ist auch überschaubar, was die technischen Anforderungen angeht. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, weil der Hauptbaustoff bei dieser Bauweise ist jetzt nicht Holz, sondern Dämmstoff. Also es ist ja ein Holzrahmenbau, das heißt die ganzen Gefache, die werden ausgedämmt. Ja. Es ist eine sehr leichte Bauweise, hat natürlich auch seine Vorteile. Es ist günstig. Wäre jetzt aber nicht unbedingt meine Wahl, das zu verwenden, vor allen Dingen auch im Einfamilienhausbau. Klar, dann gibt es noch so Unterarten wie zum Beispiel Holzskelettbau, das ist dann eigentlich eher für größere Tragweiten gedacht, wie Hallen. Wir sind eigentlich ausschließlich im Holzmassivbau unterwegs. Ja, das heißt, eine Wand besteht auch vollflächig aus Holz. Ja, das sind querverleimte Holzschichten, die sind ausgesucht und dann vorher technisch getrocknet. Und die kann man in sämtlichen Plattengrößen und Stärken zusammenbauen. Und der Vorteil ist halt, dass sie extrem formstabil sind, sie sind extrem tragfähig und du hast vor allen Dingen eine viel leichtere Art und Weise, ein Haus zu bauen und zu konstruieren, weil du eben nicht diese Lücken hast, die du immer mit Dämmstoff ausfüllen musst, sondern es ist sehr flächig. Das führt dazu, dass man halt sehr homogenen U-Wert hat. Und die Konstruktion ist auch, klar, die muss durchdacht sein, es ist viel Planungsarbeit dabei, aber es ist, hat einfach unglaublich viele Vorteile gegenüber diesem Holzrahmenbau, was die Wertigkeit angeht.
Kurze Frage dazwischen, Arnold, von welcher Holzart sprechen wir denn beim Massivholzbau? Welches Holz wird denn am meisten verwendet und wie sieht es mit dem, mit dem Nachwuchs aus dieser Holzart? Gibt es von dieser Holzart genügend in der Zukunft und von welchem Holz sprechen wir dort? Ist es Eiche oder was ist es?
Also der Grundstoff ist Fichte-Tanne. Das ist, was bei uns in Deutschland und auch in Österreich, auch in Polen, Tschechien hauptsächlich vorkommt. Mhm. Das ist Fichte-Tanne. Das ist von der Tragfähigkeit sehr gut, vor allen Dingen, wenn es auf die Art und Weise verarbeitet wird, wie es halt verarbeitet wird. Das heißt, es wird kreuzverleimt, technisch getrocknet. Allein wenn man das über Deutschland betrachtet, dann kann man sagen, hat man unglaublich viel Potenzial. Ja, also es gibt da unterschiedliche Aussagen, aber es kommt meistens auf den Punkt, dass ein Einfamilienhaus, das war so circa 40 bis 60, wir haben 80 Kubikmeter Holz verbraucht. Mhm. Das wächst ungefähr alle 30 Sekunden in Deutschland nach. Also so viel Vorrat haben wir, so viele Wälder haben wir, die bewirtschaftet werden. Wir haben eine Kreislaufwirtschaft, das heißt alles, was gerodet wird, wird auch wieder nachgepflanzt, sodass immer wieder der Rohstoff einfach verfügbar ist. Und also das kommt auch aus der Region, das ganze Holz.
Okay. Interessant, Sebastian. Ne?
Ja, also schon in den ersten 10 Minuten haben wir schon wieder was.
Die Zahl hätte ich nicht gedacht, ja. Ne? Das vom Nachwuchs. Und dadurch ist er natürlich auch, ich sage mal, nicht billig, sagt man nicht, aber er hat natürlich auch ein attraktives Einkaufspreisgefüge als Material. Ne? Also im Vergleich zu Beton, ist es günstiger?
Nein.
Teurer?
Holz in der Art und Weise, wie wir es jetzt verwenden, wir haben sehr viele Sichtflächen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Eiche, ja, man kann sie auch furnieren. Also es gibt unterschiedliche Sichtoberflächen. Also für den konstruktiven Holzbau, den man dann nicht sieht, ja, ist normalerweise eine Industriequalität, wird da verwendet. Die ist sehr astig, die ist auch zum Teil halt unruhig. Ja. Wir haben aber sehr viel Sichtfläche. Ja. Das heißt, das sind dann ausgesuchte Hölzer, ja. Die werden dann nochmal, die sind astfrei, die werden nochmal geschliffen, ja, sodass du dann wirklich eher eine ruhige, aber doch lebendige Oberfläche hast. Dann gibt es noch, wenn man es dann feiner haben will, dann kann man noch ein Birkefurnier drauf machen oder ein Eichefurnier. Also da gibt's sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Wir haben ja auch bei unserem anderen Projekt, was wir im Podcast schon öfters erwähnen, bei dem Aufstockungsprojekt auch mit dem Thema Holzbauweise zu tun. Da ist es, glaube ich, eher Rahmenbau. Aber Vorteil ist ja auch das Thema Gewicht. Ich meine, du hast auch selber gesagt, für Dachgeschossausbauten wird es auch gerne die Holzbauweise genutzt. Was sind denn insgesamt so die Einsatzbereiche? Ich habe mal irgendwas gehört, dass es irgendwo in Europa auch schon ein Hochhaus gibt in Holzbauweise. Wie weit kann man das Material treiben im Einsatz?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man kann mit Holz genau das Gleiche machen wie im Massivbau. Ja. Man kann es natürlich noch weiter treiben. Es gibt ja Tragwerke, die sind 20, 30, 40 Meter gespannt, aber das ist was anderes dann. Das sind dann Hallen oder Sportstätten.
Ja, oder Kathedralen haben wir zum Teil auch.
Das natürlich auch, ja. Der Vorteil von Holz ist einfach, der Werkstoff schafft eigentlich alles, was ein Massivbau auch kann. Nur halt viel effizienter. Ja. Also du hast Stahlbeton angesprochen. Ja, ich baue ja hauptsächlich Einfamilienhäuser. Und wenn man da die konventionelle Bauweise hernimmt, dann ist es halt gemauertes Haus, das was noch einen Vollwärmeschutz hat, mit einer Stahlbetondecke. Stahlbetondecken lassen sich auch nicht ohne Limit spannen. Ja? Die haben ja auch irgendwo ihre Grenzen, genauso hat auch Holz seine Grenzen. Da muss man manchmal dann auch auf andere Techniken oder kombinieren, wenn man höhere Spannweiten will. Aber wir reden jetzt vom Hausbau, vom Einfamilienhausbau. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich... Wenn ich eine Stahlbetondecke mache, dann hätten wir jetzt unser Haus in Stahlbeton gebaut, beziehungsweise gemauert und mit einer Stahlbetondecke dann hergestellt, dann hätten wir wahrscheinlich eine 20, 22 cm Stahlbetondecke und die wiegt halt mal gut und gerne 500 bis 550 Kilo den Quadratmeter. Mhm. Stattdessen haben wir eine 17 cm Brettsperrholzdecke, die hat genau die gleichen Durchbiegungen, die hat genau die gleichen entspricht den gleichen Anforderungen, alles gleich. Und da sind wir bei 85 Kilo.
Und Trittschall gleich? Oder
das, was mit dem Schallschutz angeht, da kommt es immer sehr darauf an, wie man Materialien kombiniert. Ja? Also Stahlbeton zum Beispiel ist gut für den Raumschall, für den Luftschall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel reden, dann überträgt sich das nicht so leicht. Ja? Es kommt auf das Schwingungsverhalten der Bauteile an. Dafür ist aber Stahlbeton unglaublich schlecht, was den Körperschall angeht. Ja? Das heißt, man muss eigentlich entkoppeln, das muss man immer. Trittschalldämmung, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, dann weiß man das, das ist aus Stahlbeton gebaut, da bohrt irgendjemand im Erdgeschoss und im fünften Stock hörst du es. Also es überträgt sich sehr stark. Das ist bei Holz nicht so. Ansonsten, was den Schallschutz angeht, geht man eigentlich eher, man kombiniert Materialien, schwere Materialien mit weichen Materialien, weil die alle ein unterschiedliches Schwingungsverhalten haben. Und also man schafft eigentlich mit der richtigen Materialauswahl, mit schlankeren Wänden, mit schlankeren Decken einen besseren Schallschutz, wie mit schweren monolithischen Baumaterialien oder Bauteilen. Da kommt es wirklich auf die Kombination an.
Dann sind wir schon mitten in den Vorteilen für die Holzbauweise, Sebastian.
Ein Thema würde ich noch kurz dazwischen schieben. Es ist ja nicht das ganze Haus aus Holz. Der Keller ist ja weiterhin betoniert.
Der ist betoniert, ja.
Gibt es da irgendwo eine Perspektive, dass man sagt, Holz wird mal so weit sein oder muss man es dann so von außen abdichten, dass auch ein Keller mal aus Holz sein kann oder ist immer davon noch weit weg?
Ich habe mir die Tage mal Gedanken gemacht, ja. Keller aus Holz, das ist eine spannende Frage. Beton kostet halt sehr viel. Wir haben Baustahl, wir haben den Zement, der muss sehr mit hohem energetischen Aufwand hergestellt werden. Ja. Das war eigentlich in den letzten Jahren der größte Kostentreiber, ja, Stahl und vor allen Dingen Zement. Ich bin mal der Meinung, dass man mit den heutigen Materialien es wahrscheinlich sogar hinbekäme, eine Kellerwand aus Holz zu machen. Ja, das traut sich natürlich keiner. Mhm. Frage ist, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Ja.
Ist auch eine Frage der Akzeptanz wahrscheinlich.
Ist auch eine Frage der Akzeptanz und wie weit bringt einen das. Ja. Also Beton hat natürlich sehr viele Nachteile, hat natürlich aber auch Vorteile. Auch wenn wir halt eine Preissteigerung hatten in den letzten Jahren, ist er immer noch relativ billig. Ja. Wir hatten vorhin mal Betondecke und Holzdecke verglichen. Also unsere Holzdecke, die kostet roundabout 130 Euro im Quadratmeter in der Art, wie sie aufgebaut ist und wie die Oberfläche gestaltet ist. Und bei einer Ortbetondecke bin ich halt bei 60 bis 80 Euro. Ja, ist zwar ein Riesenaufwand, man braucht eine Schalung und das ganze Material, diese ganzen Massen, die müssen erstmal auf die Baustelle geschafft werden. Ja. Mhm. Da hast du natürlich mit Holz weniger Probleme. Aber ich kann mir vorstellen, dass man es hinbekäme. Ja, also es gibt Abdichtungsmöglichkeiten. Ob man es dann im Endeffekt dann umsetzt, ist eine andere Frage.
Ja, ich würde sagen, wir haben ja schon über einige Vorteile gesprochen. Wir werfen dir jetzt noch mal ein paar Stichworte rüber und du kannst jeweils in kurz 2 bis 3 Sätzen dazu noch mal was sagen. Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz.
Ja, Holz hat natürlich eine positive CO2-Bilanz, haben wir schon gesagt. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, es ist letztendlich in einem Kreislauf integriert. Man nimmt immer etwas raus und dann im Optimalfall pflanzt man es nach. Also ich habe schon gehört, das funktioniert manchmal nicht ganz so in Deutschland. Es ist in der Theorie machbar, ja, und in der Praxis auch noch probabel. Also ein Kubikmeter Holz speichern ungefähr eine Tonne CO2. Ja. Und jetzt ist es ja auch nicht so, dass wir sagen, nach einer, was weiß ich, Lebensdauer von 60, 80, 100 Jahren wird dann das Haus abgebaut und wird dann letztendlich entsorgt. Sondern man könnte theoretisch die Häuser, so wie sie stehen, abbauen und irgendwo anders wieder aufbauen. Ja. Und dieses Material, was dort verwendet wurde und auch eingesetzt wurde, das kann man entweder auf die gleiche oder auf eine andere Art und Weise immer wieder einsetzen. Ja, das heißt, es ist tatsächlich ein Kreislauf, eine Kreislaufwirtschaft. Es werden auch heutzutage alte Scheunen abgebaut, die hunderte Jahre altes Holz haben. Und diese Hölzer werden teuer verkauft, weil man das genau will. Noch eine Sache dazu, heute hat man eher schnell wachsendes Holz, das ist immer noch in der Funktion sehr gut und hat auch letztendlich das, bringt die Voraussetzungen mit, die man braucht, als Bauholz zu verwenden. Aber früher hat man einfach noch Hölzer gehabt, die weniger Jahresringe hatten, beziehungsweise dünnere Jahresringe hatten. Und einfach stärker waren. Ja. Also alles, was man jetzt an Wald sieht, es wurde bestimmt schon 2-3 Mal abgeholzt und dann, also diese ganz alten Hölzer sind leider weg. Und deswegen sind die auch sehr begehrt auf dem Markt. Ja. Und deswegen gibt es da tatsächlich auch ein eBay für Holz, so auf irgendeine Art und Weise wieder zu verwenden.
Sehr gut. Thema Bauzeit, Baugeschwindigkeit eines Holzhauses.
Es bedarf mehr Planung, ja, weil unsere Elemente werden ja im Werk gefertigt. Das heißt, es bedarf sehr genaue Planung. Sämtliche Aussparungen, Dimensionen, die müssen vorher klar sein. Wir haben es jetzt auch so weit getrieben, dass wir jetzt auch schon die Steckdosen und Schalter rausfräsen lassen im Werk. Aber sobald diese Planung steht und es ans Werk geht, können eigentlich viele Gewerke parallel laufen. Ja. Zum Beispiel kann der Keller erstellt werden in der gleichen Zeit, wo jetzt die Elemente gefräst werden. Und Das verkürzt natürlich die Bauzeit enorm. Ja? Das heißt, sobald der Keller fertig ist, kommen die Elemente auf die Baustelle in der Hoffnung, dass es alles passt, dass man sich nicht vermessen hat oder verrechnet hat. Und dann werden die innerhalb von ein paar Tagen werden die dann aufgestellt. Und das heißt, in der Regel nach 3 Tagen kannst du das Haus schon begehen. Ein weiterer Vorteil ist, da das im Werk gefertigt ist, die haben dort immer die gleichen Bedingungen. Mhm. Da gibt es keine Witterungsverhältnisse, die sich ändern. Ja. Ja. Das ist kein 1:1 vor Ort bauen, sondern das sind CC-Fräsen, die sind höchst genau. Also wir haben eine Toleranz von der Herstellung vielleicht von 1 mm, maximal 2. Und das heißt, die kommen präzise geschnitten, immer unter den gleichen Bedingungen hergestellt auf die Baustelle. Und es bedarf natürlich auch einer gewissen Vorbereitung auf der Baustelle. Ja? Das heißt, man muss erstmal die Decke ausnivellieren und wenn das alles gemacht ist, dann sind die sehr schnell aufgestellt. Und die Folgegewerke profitieren dann auch davon. Ja? Wir haben zum Beispiel gestern einen Estrich bekommen, da haben wir nochmal durchnivelliert, das Obergeschoss. Ich meine, das Haus ist 15 Meter lang und wir haben tatsächlich eine Toleranz von 1 bis 2 mm. Also selbst der Strich vom Laser ist dicker als das, was wir ja. an Toleranz haben. Und das macht vieles einfacher. Ja, es ist alles gerade, es ist alles präzise. Da muss nichts ausgeglichen werden, da muss nicht
nachträglich noch.
Genau, auf irgendeine Art und Weise nachgebessert werden.
Dann zum Thema Raumklima, was kannst du dazu sagen im Vergleich zu der herkömmlichen Bauweise? Man sagt ja immer, Holz, angenehmes Raumklima. Kannst du es etwas, vielleicht in 2, 3 Sätzen genauer erklären, warum denn Holz das angenehmere Raumklima hat?
Ist für mich der größte Vorteil von der Bauweise von Holz. Ja. Manchmal kommt man in einen Raum und man fühlt sich wohl und man weiß es eigentlich nicht, warum. Das hat natürlich was mit der Aufteilung zu tun, es hat was mit der Belichtung zu tun. Also ich bin in erster Linie bin ich Architekt und das ist für mich am wichtigsten, dass ein Haus entsprechend gestaltet ist, dass es Räumlichkeiten bietet, die irgendwie spannend sind, aber auch gleichzeitig einladen, sich zurückzuziehen oder sich sicher zu fühlen. Trotzdem spürt man halt manchmal etwas, was man vielleicht jetzt nicht gleich formulieren kann. Ja, hier fühle ich mich wohl. Warum? Ja. Also Holz hat die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und die Feuchtigkeit im Raum zu regulieren. Ja. Das heißt, es neigt dazu, sich an die Feuchtigkeit des Raumes, in dem man jetzt gerade ist, sich anzupassen. Feuchtigkeit wird aufgenommen und auch gegebenenfalls wieder abgegeben. Und außerdem ist natürlich Holz auch diffusionsoffen. Das hat was mit dem Wand- und mit dem Dachaufbau zu tun, der natürlich auch geplant werden muss. Ja, also es ist ein mehrschichtiger Wandaufbau und der ist aufeinander abgestimmt. Das heißt, falls sich mal Feuchtigkeit in der Wand niederschlagen sollte, dann kann die nach außen wegdiffundieren. Man hat überall im Raum das gleiche Raumklima. Ja? Also du gehst nicht irgendwo in ein Eck oder an eine Außenwand und fühlst dort, okay, da ist es jetzt irgendwie feuchter oder da ist es jetzt kälter. Beim Holzbau fällt die Temperatur in der Wand ab und nicht vor der Wand wie beim Massivbau. Und die Feuchtigkeit genau das gleiche. Es reguliert sich alles in der Wand. Ja? Das heißt, in Kombination noch mit Fußbodenheizung hast du natürlich überall das gleiche Raumklima. Und das spürt man.
Das Thema Energieeffizienz könnte man da jetzt anschließen. Jemand, der sich weniger damit auskennt, könnte jetzt sagen, ja gut, aber wenn jetzt die Wand atmet, dann kommt da ja die Kälte und die Wärme rein, dann ist das ja weniger gut gedämmt, dann ist das ja nicht so energieeffizient.
Ja, also eine Wand atmet ja nicht in dem Sinne, dass das ist natürlich jetzt bildlich. Es geht da tatsächlich darum, wie reguliere ich quasi das Raumklima. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt eine Jacke anziehe aus Gummi, ja, dann fange ich an zu schwitzen. Oder ich hab halt ein anderes Material angezogen und die Feuchtigkeit, die halt nun mal entsteht im Raum und im Körper, die kann einfach nach außen weg, dann fühlt man sich einfach wohler. Luftdicht sind die Häuser trotzdem. Ja? Das hat jetzt nichts mit der Luftdichtigkeit zu tun. Das hat was mit dem Ausdiffundieren zu tun. Ja? Dass es, dass letztendlich sich eine Regulierung einstellt im Raum, die man tatsächlich auch wahrnimmt, ja? Die man auch spürt. Konventionelle Häuser, die werden im Massivbau errichtet und dann wird ein Vollwärmeschutz aufgebracht. Dieser Vollwärmeschutz ist meistens Styropor, irgendwelche Schaumplatten und die sind jetzt nicht dafür bekannt, diffusionsoffen zu sein. Ja, das heißt, die Feuchtigkeit muss ja irgendwo hin.
Mit welcher Energieeffizienz rechnest du für dein Haus?
Also wir werden jetzt bei der Endenergie bei A+ landen. Ja, ist immer die Frage, wie weit will man es treiben? Ja, also ich bin der Meinung, so wie wir es machen, ist es nicht nur angemessen, sondern es ist mehr als angemessen und auch vertretbar. Ja, es ist oft so, wenn man sagt, okay, ich will jetzt noch mehr, die letzten 5 oder 10%, die rentieren sich dann oft nicht mehr. Man braucht eine gewisse Energieeffizienz und da kommt ein weiterer Vorteil von Holz und Holzwerkstoffen. Es ist ja nicht nur alles aus Holz gebaut, sondern es ist auch mit Holzweichfaser gedämmt zum Tragen. Und zwar der sommerliche Hitzeschutz. Wir sind unglaublich gut im sommerlichen Hitzeschutz mit solchen Wand- und Dachaufbauten. Da geht's.
Wird immer wichtiger. Ne? Bei diesen klimatischen Veränderungen haben wir ja zum einen Teil mal extreme Kälte und zum anderen jetzt immer mehr extreme Hitze und das merkst du natürlich schon, die Unterschiede. Ja.
Also, zuerst einmal muss man sagen, man muss ein Haus auch richtig konzipieren. Also, ich richte meine Häuser immer Richtung Süden aus, ja, und habe auch einen konstruktiven Sonnenschutz. Das heißt, sobald die Sonne höher steht, sind die groß verglasten Flächen nicht angestrahlt und sobald sie im Winter tiefer steht, dann kann die Sonne rein, was auch einen passiven Energiegewinn bedeutet. Ansonsten, ja, bei diesen Wand- und Dachaufbauten haben wir halt eine sehr hohe Phasenverschiebung. Das heißt, wenn es im Sommer richtig heiß ist, irgendwann am Nachmittag, die Sonne brennt aufs Dach, dann kommt es darauf an, dass du viel Masse hast, ja. Deswegen auch Vollholz, ja, weil Vollholz speichert Wärme, ja, und diese Holzweichfaserplatten speichern die Wärme auch, ja, viel besser wie zum Beispiel Glasfaserdämmung oder irgendwas in dieser Art. Das heißt, sie sind leicht schlechter, was den winterlichen Wärmeschutz angeht, aber dafür sind sie viel besser, das gleicht man natürlich wieder aus mit der Stärke, dafür sind sie besser, was den sommerlichen Hitzeschutz angeht.
Also ich glaube, ihr habt jetzt schon rausgehört, was da so entstehen wird. Wir werden später noch ein bisschen teasern, Sebastian. Aber ihr hört raus, der Arnold beschäftigt sich wirklich intensiv mit der Qualität seines Hauses. Und wir freuen uns, dass wir das Haus vermitteln dürfen. Wir sind also mitten in den Vorbereitungen. Arnold, jetzt hilf uns mal bitte. Es gibt ja da draußen auch ganz viele Vorurteile und Mythen. Ja? Also Sebastian und ich sind ja schon eine Weile unterwegs, haben auch schon die berühmten Fertighäuser in Holzbauweise verkauft, haben auch viele, viele Kunden kennengelernt, die also mit schrecklichen Vorurteilen kamen, die wir aber auch überzeugen konnten. Ich glaube, ein Punkt, der immer wieder vorkommt, vielleicht gehen wir es der Reihe kurz durch, Brandgefahr. Na, also ich weiß ja, mit was ich einen Kamin befeuere, mit Holz. Dann sagst du, jetzt, bauen mit Holz ist super. Was heißt das denn für die Brandgefahr gegenüber anderen Baumaterialien? Ich weiß es schon, ja, weil ich mal eine Schulung gemacht habe zu dem Thema. Da war ich auch sehr überrascht. Aber vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal darüber aufklären, was denn das Thema Brandgefahr tatsächlich bedeutet, wenn es um Holzhäuser geht.
Da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Konstruktion an. Wir reden jetzt von Brettsperrholz, das heißt flächige, dicke Platten von 90 mm bis 170 mm Stärke. Grundsätzlich gilt, was einmal verbrannt ist, kann nicht nochmal verbrennen. Ja? Natürlich sind die Häuser alle statisch gerechnet. Da geht es jetzt nicht darum, ob jetzt ein Haus zusammenbricht oder nicht, da geht es um maximale Durchbiegungen. Ja? Das heißt, man könnte eigentlich viel geringere Dimensionen wählen und es würde trotzdem nicht zusammenbrechen. Beim normalen Wohnungsbrand, es geht natürlich meistens langsam los, wenn die Couch brennt, was auch immer, dann gibt es 400-500 Grad Hitzeentwicklung und bis zum richtigen Wohnungsbrand, da hat man dann ungefähr 800 bis 1000 Grad. Da sagt man, dass Brettsperrholz ca. 0,6 mm pro Minute verbrennt. Ja, 0,6 mm. Wir reden von einer Decke, die 17 cm stark ist. Das heißt, allein aus dieser Hinsicht schaffen wir schon, ohne dass man es noch weiter verkleidet, ja, also eine normale sichtbare Holzdecke, schaffen wir schon mindestens 60 bis 90 Minuten Standsicherheit. Ja? Mhm. Jetzt denkt man vielleicht, eine Stahlbetondecke ist da besser. Nein, die ist nicht besser. Weil Stahl fängt nämlich schon ab 500 Grad an, weich zu werden und verliert rapide an Festigkeit. Mhm. Ich habe mal von Feuerwehrleuten gehört, sie gehen viel lieber in ein Holzhaus zum Löschen, wie in ein Stahlgebäude, Stahlbetongebäude. Warum? Ein Holzhaus ist viel berechenbarer. Ja? Der Teil, der abbrennt, ja, der schützt letztendlich den Kern des Holzes, egal ob das jetzt Stützen sind, die werden auch alle so dimensioniert, dass sie bei Brand immer noch halten, weil wie gesagt, alles, was schon mal verbrannt ist, kann nicht nochmal verbrennen. Ja? Das heißt, die äußere...
Das schwarze Holz, was wir sehen, dieses Verbrannte nach einem Brand, wenn dann das Skelett noch steht, das ist das, was nicht mehr verbrennen kann.
Das schützt letztendlich den Restkern der Stütze, des Bauteils. Und das macht das quasi unmöglich oder halt sehr, sehr schwer, quasi komplett durchzubrennen. Wir reden von normalen Wohnungsbränden. Ja, ja, ist jetzt nicht, wenn jetzt irgendwelche Brandbeschleuniger dabei sind.
Nein, wir reden auch nicht von irgendwelchen Bomben oder irgendwelchen Geschichten, sondern ganz normal, Christbaum, der Weihnachtsbaum fängt an zu brennen. So.
Also, im Vergleich kann es sein, dass das bei einer normalen Stahlbetondecke, sie ist ja schwer. Ja. Ja, also wir haben jetzt in Unterföhring haben wir jetzt einen Wohnraum, der hat 35 Quadratmeter. Ja. Da muss man sich mal überlegen, da die Decke ist 18 Tonnen schwer, wenn es aus Stahlbeton wäre. 18 Tonnen. Also ein unglaubliches Gewicht. Und was hält die ganze Decke? Das ist hauptsächlich die Bewährung, die innen drin ist. Und wenn ich mir denke, okay, ab 500 Grad wird der Stahl schon weich, es kann sein, dass nach 20, 30 Minuten die Decke einstürzt. Würde man vielleicht nicht glauben, aber es ist so. Der Stahl wird weich, der Beton bröselt ab, ja, da legt sich immer noch mehr frei, der Stahl, und bricht zusammen.
Ich glaube, der Mythos kommt von der Materialanmutung her bei jemandem, der sich damit jetzt nicht beschäftigt, sagt, Beton, hart,
genau,
stabil, also wenn es brennt, ist er besser. Holz, naja, kann ich ja wegschnitzen.
Man muss halt immer dazu sagen, es fängt ja nicht das Haus an sich an zu brennen, sondern es fängt der Christbaum an, es fängt das Elektrogerät an oder das Öl in der Pfanne oder keine Ahnung, was so die Auslöser sind. Für die Ursache des Brandes ist das Material des Hauses erstmal wurscht und erst dann kommt das zum Tragen, was der Arnold gesagt hat. Wenn es mal anfängt zu brennen, dann sollte es möglichst lang stabil sein und das ist dann eben eher wieder der Vorteil.
Genau, wie gesagt, also das plötzliche Kollabieren, das passiert in einem Stahlbetongebäude tatsächlich schneller und öfter und vor allen Dingen unvorhersehbarer als bei einem Holzbau.
Wunderbar. Arnold, danke. Ich glaube, das war für alle jetzt mal super interessant, was das Thema Brandgefahr betrifft. Haltbarkeit. Wir haben gerade im Vorfeld des Podcasts schon gequatscht, denn wir bei Lehmann Hüber bekommen auch in Kürze ein Haus in den Verkauf, das unter Denkmalschutz steht, ein altes Bauernhaus aus 1728. 28, genau. Wir lassen uns das noch gerade bestätigen, aber aus welchem Material ist dieses Bauernhaus? Aus Holz. Ja, das sieht jetzt richtig toll aus, dieses fast schon schwarz gewordene
Ohne dass es gebrannt hat,
Altholz. Das auch, wenn die Sonne drauf scheint, einen ganz bestimmten Geruch hat und auch eine gewisse Wärme. Also an dieser Holzwand, wenn es kalt ist und die Sonne scheint drauf, da stehst du dann am liebsten oder lehnst dich am liebsten an. Das ist wirklich toll. Ja, und da haben wir schon das Thema, das Holz ja, wenn man sich mal umschaut, alte Scheunen sieht oder ältere Häuser sieht, ein Baustoff ist, den es ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt. Ja. Und Möchtest du zum Thema Haltbarkeit noch was sagen, Arnold, oder dem hinzufügen?
Ich meine, weil der klassische Mythos
ist.
Genau, dann, so ein Massivhaus, ja, das steht 80 Holz. Jahre und Holz ja nur 40 bis 60 oder genau. Was auch immer man dann so
ist hört. Ist ja nur aus Holz.
Genau.
Wie lange steht denn das dann noch? Weil Holz fängt ja dann zum Modern an, ja. Und nachher fällt es zusammen. Ne? Also das Thema haben wir doch, diese Fertighaus- Mythen, die sich auch übrigens jeder Fertighausbauer in Poing anhören darf, in seinem Musterpark. Was hast du dazu zu sagen, Arnold? Wie kannst du diesen Mythos mal schnell aus dem Weg räumen, als Profi?
Fertighaus, ja, ich glaube, das ist so ein Begriff, der hat sich so geprägt, ja, und ist vielleicht auch manchmal ein bisschen negativ belastet. Ja. Das hat wahrscheinlich seine Gründe, weil...
Die ersten waren noch nichts.
Es kommt immer auf die Art und Weise an, wie man baut, wie man plant. Es gibt ein paar neuralgische Punkte im Holzhausbau, das ist klar. Das ist aber auch keine Raketenwissenschaft und das hat man schon vor Jahrtausenden gewusst. Ja, man hat es zwischenzeitlich ein bisschen vergessen, wie man mit Holz umgeht. Mittlerweile hat man diese Erkenntnisse wiedererlangt und man hat sie auch weitergetrieben. Ich meine, die Technik, die wir jetzt anwenden, die ist relativ neu. Die gibt es zwar schon seit einigen Jahrzehnten, aber jetzt, ich sage mal, in der Bauhistorie ist es relativ neu, weil man Altbewährtes mit Neuem kombiniert. Also die ältesten bewohnten, also Wohnhäuser, die aus Holz gebaut sind, sind natürlich auch Massivholzhäuser. Die gibt es in ganz Europa verteilt, die gibt es auch in Deutschland. Aber vor allen Dingen gibt es die in Norwegen und auch in der Schweiz, die sind 800, 900 Jahre alt. Die werden heute noch bewohnt. Ja? Was hat man da gemacht? Man hat einfach damals schon Erkenntnisse gehabt über den Holzbau. Natürlich hat man nicht die Techniken gehabt wie heute mit der technischen Trocknung und den Formzuschnitten. Aber man wusste, wann man Holz schlägt, man wusste, wie man Holz trocknet, man wusste, wie man Holz anrichtet. Und vor allen Dingen auf dem Boden aufsetzt, damit es eben nicht zum Schimmeln anfängt, damit eben kein Ungeziefer reinkommt. Mhm. Und mittlerweile sagen ja auch Versicherungen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Massivhaus und einem Holzhaus. Ja. Und, den darf man ja getrost glauben, weil ich glaube, da geht es vor allen Dingen um Geld. Das heißt, ein Massivhaus wird mit 80 bis 100 Jahren Haltbarkeit angesetzt bei Versehen und ein Holzhaus auch. Vorausgesetzt ist ein Massivhaus. Ja. Natürlich ist dann die Lebensdauer nach 80 bis 100 Jahren nicht vorbei. Ja. Also ich könnte mich jetzt hinstellen und könnte sagen, meine Häuser stehen 200 Jahre, was sie wahrscheinlich auch tun, das weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen kommt es sehr darauf an, wie man das Material einsetzt, dass man gewisse Fehler vermeidet, die einfach zu vermeiden sind, dass das Holz einen Zustand behält, der letztendlich gewährleistet, dass es wirklich sehr, sehr lange steht.
Dann Fazit zu dem Mythos würde ich jetzt mal zusammenfassen mit: Wenn du Holz nutzt, dann brauchst du auch den, wie soll ich sagen, professionellen Fachmann dafür, der das auch kann und Erfahrung darin hat. Ja, das ist, glaube ich, der zweite wichtige Schritt dabei. Material, ja, Daumen hoch, aber du brauchst den richtigen Partner, den richtigen Architekten oder die Menschen drumherum, die dieses Holz auch gut einsetzen.
Genau, zwei weitere Mythen haben wir eigentlich in der Folge jetzt schon besprochen. Das Thema Schallschutz hatten wir schon weiter vorne, da könnt ihr nochmal zurückspulen, falls ihr es überhört habt. Und das Thema Feuchtigkeit und Schimmel haben wir eigentlich auch insofern besprochen, dass einfach das Material Holz, anders als jetzt Beton oder Ziegel, die Feuchtigkeit reguliert und damit solche Probleme einfach deutlich seltener bis gar nicht auftreten.
Genau, also am wichtigsten ist beim Holzhausbau der Übergang von dem Fundament oder dem Sockel zu dem eigentlichen Konstruktionswerkstoff Holz. Ja. Da darf keine Feuchtigkeit aufsteigen und das kriegt man relativ einfach geregelt. Wir dichten das nicht nur einmal ab, wir dichten es immer zweimal ab. Und sobald beim Einbau die Feuchtigkeit quasi ausgeschlossen ist, dann passiert auch nichts. Oder auch zum Thema Schädlinge. Ja. Das sind ja ausgesuchte Hölzer, ja, die werden technisch getrocknet. Also falls irgendwelche Larven irgendwo im Holz sein sollten, dann werden die abgetötet und grundsätzlich bietet vor allen Dingen Brettsperrholz nicht den Lebensraum, die Lebensumgebung, die Schädlinge brauchen. Es ist einfach viel zu trocken. Ja. Die fühlen sich wohl ab 20-30% Luftfeuchtigkeit oder Holzfeuchtigkeit und die sind alle technisch untergetrocknet auf 12. Früher hat man noch versucht, mit chemischen Keulen da irgendwas zu machen. Mittlerweile hat man die Erkenntnis, dass das einfach ein unattraktiver Lebensraum für Schädlinge ist. Ja. Es muss trocken bleiben, das ist das A und O. Und solange es trocken ist, solange die Konstruktion trocken ist, passiert auch nichts.
Super. Wer genau zugehört hat in dieser Folge, hat vielleicht schon raushören können, wo das Haus entstehen wird. Der Arnold hat es schon mal rausblitzen lassen. Möchtest du kurz, Arnold, ein paar Infos geben zu deinem neuen Projekt, das wir ja begleiten und vermitteln dürfen, ein paar Eckdaten nennen und wir kommen dann, bevor wir zum letzten Punkt kommen, was die Zukunft des Bauens mit Holz betrifft. Also jetzt ist, wie nennt man es so schön, Alarm?
Jetzt kommt der Werbeblock.
Genau. Ohne Melodie vorher. Aber ja, vielleicht kurz umrissen, was erwartet denn die Kunden, die ein Einfamilienhaus suchen, demnächst hier bei uns?
Also ich stehe hinter den Sachen, die ich mache. Ja, das ist eigentlich so das. Ich bin jetzt nicht in der Werbebranche unterwegs oder was auch immer. Ich baue gern. Ich habe mein Studium am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die man anders mitbekommen hat aus seinem Umfeld. Ich musste vieles über Bord werfen und habe mich reduziert in vieler Hinsicht. Und Architektur ist ein wahnsinnig schöner Bereich und es gibt immer was zu entdecken. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, auf der Baustelle zu sein. Ja? Auch zu entwerfen, zu planen, aber vor allen Dingen bin ich gerne auf der Baustelle, um zu sehen, wie es entsteht. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass ich jede Schraube selber da reingeschraubt habe, aber ich weiß, welche Schrauben wo sein müssen und das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich bin jetzt auch keiner, der ständig auf die Kostenseite schaut. Ja? Es ist tatsächlich so, man wird das vielleicht schon oft gehört haben, aber ich kann nichts bauen, hinter dem ich nicht stehe. Mhm. Ja?
Und manches ergibt sich während des Baus natürlich auch, oder?
Und ja.
Du sagst, jetzt brauche ich nochmal eine Lösung und da muss es aber eine sein.
Ja gut, also meistens steht alles schon, bevor man anfängt zu bauen. Ja. Ja, also man hat ein Grundstück. Wie gesagt, die Orientierung ist mir sehr, sehr wichtig. Ich würde zum Beispiel nie ein Grundstück erwerben, da wo ich einfach mich nicht so orientieren kann, wie ich es gerne hätte. Ja, zwar ja. Hauptsächlich nach Süden. Ja. Und möglichst so, dass du wirklich den ganzen Tag erleben kannst, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das heißt, manchmal verliere ich mich so ein bisschen in irgendwelchen Vorstellungen und setze die trotzdem um. Meine Jungs stehen manchmal da und sagen, warum machen wir das jetzt eigentlich? Ich sage, weil ich es will, weil es schön ist, weil ich es cool finde.
Du kennst doch den Ruf von Architekten. Ihr habt ja auch ein bisschen den Ruf, dass ihr
ja, das ist perfekt. Das ist richtig, oder? Ja. Aber im Endeffekt muss man es ja auch dann, wenn man es selber baut, auch selber bezahlen. Ja. Das ist tatsächlich so.
Also du musst für deine Träume natürlich auch was hinlegen, ist klar.
Gut, also grundsätzlich.
Aber du hast beim Verkauf deiner letzten Häuser auch wirklich, wirklich großes Lob bekommen und deine Kunden sind super, super zufrieden. Also du hast ja nicht nur das Haus verkauft, die Häuser verkauft, du hast ja Lebensgefühl verkauft mit deinen Häusern. Und es gibt ja, ich sage jetzt mal, wir kennen jetzt nicht viele, die das so intensiv betreiben wie du selbst vor Ort auch. Ja? Und deswegen sind wir auch geehrt, jetzt dieses Projekt begleiten zu dürfen.
Nee, es freut mich auch, dass wir es zusammen machen. Ja, wirklich. Ja.
Ein paar Eckdaten, Sebastian, Arnold, wer von euch möchte? Arnold, was erwartet den Kunden? Wo? Wie viel Quadratmeter haben wir? Und was hast du in Planung und was kommt in Kürze in Verkauf?
Wir haben ja schon letztes Jahr angefangen zu bauen.
Ja.
Es ist, Überraschung, ein Holzhaus.
Genau. Das wäre jetzt ein toller Plot-Twist, wenn wir jetzt hier ein Betonhaus hinstellen.
mit Kunststofffenster natürlich. Ja, genau. Nein, es ist etwas, was ich jetzt schon seit vielen Jahren mache. Es ist ein Haus aus Blechsperrholz mit sehr hohen Räumen, mit einem sehr, sehr hellen, offenen Grundriss, so wie ich es gerne habe. Ohne jetzt schon von vornherein definieren zu müssen, da muss jetzt die Couch hin, da muss jetzt, was weiß ich, der Essbereich hin. Ich mag das, wenn man flexibel ist. Ja. Ich mag vor allen Dingen, wenn man ins Haus reinkommt und man sich sofort orientieren kann. Ich finde, das ist wichtig. Wir haben eine kleine Galerie, ich habe immer Galerien, ich habe immer Lufträume, sodass man schon auch als Fremder, wenn man das Haus betritt, sofort weiß, okay, also hier geht es irgendwo raus. Manchmal ist der Mensch ja erstaunlicherweise näher an dem Höhlenmenschen, als man denkt. Ja. Warum fühlt man sich in manchen Räumen wohl? Weil man Ausblick hat, weil man sehen kann, wo potenziell irgendwo ein Feind herkommen kann, irgendein Raubtier oder was auch immer. Deswegen ist Orientierung sehr, sehr wichtig. Ja. Und das war für mich auch immer sehr wichtig, dass man irgendwo reinkommt. Und ich gehe jetzt weniger auf den Wow-Effekt. Das ist eigentlich eher so ein Wow-Effekt, sagen wir mal, so im, im Schafskostüm. Ja. Ich mag diese Effekthascherei nicht. Ich möchte einfach, dass man ein Haus erlebt, dass man reinkommt und sagt, wow, cool. Es fühlt sich gut an. Ja. Gleich der erste Eindruck ist angenehm, bietet gleich mal Orientierung und man hat einfach schon mal einen guten Eindruck, irgendwo reinzukommen. Es ist so, wie wenn dich jetzt ein Mensch anlacht bei der Begrüßung oder einfach nur, naja, ein tristes Gesicht aufsetzt.
Wir haben jetzt die Hörer ganz lange auf die Folter gespannt. Also das Haus steht in Unterföhring. In zweiter Reihe, also nicht direkt an einer Straße, und die Straße, an der es in zweiter Reihe liegt, ist auch noch eine ganz ruhige Straße, also wirklich total ruhig hinten drin. Man schaut auf ganz viel Grün. Es ist ein relativ großes Einfamilienhaus mit über 200 Quadratmeter Wohnfläche, sehr viel Stauraum im Keller. Südausrichtung hast du schon gesagt, schön überdachte Terrasse. Nur Erdgeschoss und Dachgeschoss, also etwas weniger Treppen laufen als in vielen anderen Häusern. Drei Schlafzimmer, zwei Bäder oben, sehr offener Bereich im Erdgeschoss. Und genau, also sehr, was fällt dir noch ein?
Sehr, sehr große Fensterflächen. Ja, also die Lichtachsen finde ich genial in dem Haus. Also wir sind schon richtig in voller Vorfreude, stecken mitten in den Vorbereitungen aktuell. Und das wird wirklich ein Highlight werden, uns im Vertrieb, das Haus anzubieten. Und wir sind schon furchtbar gespannt, wer es dann am Ende wird.
Auf Social Media gibt es schon erste Teaser-Aufnahmen noch von aktuelle oder Rohbausituation vor zwei, drei Wochen.
Wer dranbleibt bei uns als Follower bei Insta, Facebook, LinkedIn, TikTok, nicht zu vergessen. Der hat vielleicht schon das Reel gesehen vom Baukörper mit noch eingerüstet. Also, das Baby ist am Werden. Wir sind natürlich schon ganz gespannt, wann es losgeht. Und wie der Arnold gesagt hat, er ist regelmäßig auf der Baustelle. Das heißt also, wenn wir dann mit den Kunden unterwegs sind, dann gibt es natürlich auch den Kontakt zu ihm. Und wir werden natürlich, ich sage jetzt mal, hier eine Vermarktung haben, wo wir den Arnold auch mit einbinden werden. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt lernt ihr den Arnold Zankl mit seinem Haus auch persönlich kennen. Und wenn es dann ernst wird, und wir werden auf jeden Fall hier ein außergewöhnliches Haus vorstellen dürfen. Preis verraten wir noch nicht, Sebastian, und die Adresse auch noch nicht. Ihr kennt das bei uns, aber letztendlich könnt ihr euch auf etwas Besonderes freuen.
Um das Thema rund zu machen, geben wir dir jetzt nochmal das Wort mit einem Blick in die Zukunft des Holzbaus. Hast du dazu Visionen, Gedanken? Ich nehme mal an, dass der Anteil der Bauweise steigen wird. Und wir haben vorhin nochmal gesagt, bis wohin man das Ganze treiben kann. Du sagst, man kann grundsätzlich alles auch aus Holz bauen. Was ist so eine Vision für die nächsten, keine Ahnung, 50 bis 100 Jahre? Einfach mal völlig losgelöst von irgendwelchen Fakten. Was ist so eine Idee, wohin könnte das Thema Holzbau in unserer Region gehen?
Nun, also ich denke, dass es schon weitgehend jetzt etabliert ist. Ja. Ich habe vorhin gesagt, ich habe in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit die Dächer ausgebaut in München, Dachgeschosse. Aus was für einem Material sind Dachgeschosse gebaut? Dächer, in München hauptsächlich aus Holz. Es hat mich kein einziger gefragt, ist es haltbar, ist es langlebig. Es war einfach gegeben, ja, also es ist das, was man erwartet hat. Wobei jetzt gerade diese Bauteile zu denen am Haus gehören, die am meisten beansprucht sind. Ich glaube, dass sich das Bewusstsein schon geändert hat, es wird sich ja noch mehr ändern. Das, was ich vorhin gesagt habe, allein mit diesen Massen an Materialien und dem Gewicht, was durch die Welt transportiert wird, das kostet ja auch alles Geld, ja, Herstellung jetzt mal ganz außen vor, wird es einfach immer mehr dahin gehen, dass man bewusst die Materialien einsetzt, die einfach das Umsetzen, die Funktion letztendlich dann auch erreichen, die man haben will. Und ich sage jetzt nicht, dass es ein Selbstläufer ist, aber das wird sich noch mehr etablieren. Es tut sich auch sehr viel. Man ist mittlerweile dabei, Holz so zu bearbeiten, dass es noch hochfester wird, ja, durch Hitzeeinwirkung und durch besondere Trockenprozesse. Schafft man mittlerweile Tragfähigkeit, die nahe am Stahl ist. Also da tut sich wahnsinnig viel. Und Mann, Leute, es gibt ja nichts Schöneres als Holz. Ich meine, es gibt unterschiedliche Baumarten, die unterschiedliche Funktionen letztendlich dann auch abrufen können und haben. Es wächst einfach so aus dem Boden. Ja. Und da glaube ich, wird sich noch sehr viel tun in der Zukunft. Hybridbaustoffe. Bei mir in der Nähe wird ein Mehrfamilienhaus gebaut, ich glaube 6 Stockwerke in Hybridbauweise. Der Kern in Stahlbeton, wo man es nicht machen müsste, da geht es um Brandschutz vor allen Dingen, aber der Rest alles in Holz. Ich denke, da wird sich noch sehr viel tun, es wird sich immer mehr etablieren und vor allen Dingen in diesen kleineren Bauvorhaben, Einfamilienhaus, Reihenhäuser, denke ich, wird sich das massiv verschieben in den nächsten Jahren auch.
Arnold, dann bleibt Sebastian und mir nur zu sagen, herzlichen Dank, dass du heute hier warst mit uns in dieser Podcast-Folge beim Lehmann-Hüber-Talk. Danke auch für deine Erklärungen und Sichtweisen zum Thema Holzbauweise als jemand, der sich damit schon sehr, sehr lange befasst und damit lebt und es auch mit Leidenschaft betreibt. Wir freuen uns auch auf den Verkauf deines neuen Projektes und bedanken uns recht herzlich für deinen Besuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt, wir konnten aufräumen mit einigen Mythen und wir konnten heute mal das Thema Holzbauweise euch etwas näher bringen auf eine andere Art und Weise. Und ja, falls ihr Lust habt auf ein Einfamilienhaus am Münchner Stadtrand, seid ihr gerne willkommen. Bleibt an uns dran, ihr wisst, wo ihr uns findet. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank, Servus, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, mich gefreut.
Dankeschön,
ciao. Ciao, Servus.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.